Herzlich willkommen beim Phoenix Podcast.
Der Mädelstreff mit Mehrwert und Tiefgang.
Ich bin Dr. Simone Koch und hier, um außerhalb meiner ärztlichen Tätigkeit möglichst vielen Menschen Wissen zu Gesundheit und Wohlbefinden nahezubringen.
Ich bin Maria Schalow und ich übersetze das Nerdige für den Normalo und bin meines Zeichens CEO der unqualifizierten Kommentare.
Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Es geht nichts über eine gesunde und diverse Ernährung. Darauf legen Maria und ich auch sehr viel Wert. Immer mal wieder gibt es aber Situationen, die es dir schwer machen, in deinen Routinen zu bleiben. Hier ist es hilfreich, eine schnelle und einfache Routine zu haben, die dir bereits dabei hilft, einen großen Teil deines Mikronährstoffbedarfs zu decken und dich mit reichlich sekundären Pflanzenstoffen versorgt, die dein Immunsystem im Gleichgewicht halten und deinem Körper dabei helfen, mit Stress gut umzugehen. AG1 enthält hier 75 verschiedene Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, die dir dabei helfen, deinen Körper im Gleichgewicht zu halten und eine gute und gesunde Ernährung unterstützen können. Mit dem Code ag1.com/Simone erhältst du unser kostenloses Vitamin D und das Beginner-Bundle, wenn du das erste Mal bestellst, zu deinem Abo dazu, sowie 5 Travel-Packs. Nimm doch auch diese wundervolle Morgenroutine in deine Routine auf.
Liebe Freunde der gepflegten Wissenschaftsunterhaltung, hier sind wir wieder, eure Freundinnen aufs Ohr, Dr. Simone Koch, meine Freundin vor allem, nicht nur aufs Ohr, und Charlot, hallo, wir haben heute wirklich geballte, Simone würde vielleicht sagen, Wissensorgasmen für euch aufs Ohr, denn es nervt mich vor allem, weil ich kann es immer nicht erklären, ne? Wenn Leute kommen mit, das geht nicht, das darf man nicht. Was haben wir ja alles heute? Protein schädigt die Nieren, Salz macht krank, Fett macht Fett. Das sind heute unter anderem die Themen, um die wir uns kümmern werden und wo wir, Dankeschön, mal wieder Simones Gehirn anzapfen dürfen, damit sie hoffentlich nicht nur sagt, aber wird sie nicht, kann sie gar nicht, glaube ich, weiß ich gar nicht, ja oder nein, sondern dass sie im besten Fall auch nochmal 5 Sätze raushaut. Also bei denen ist es so und so, dass wir da hoffentlich endlich mal auch Schluss mitmachen können, mit all diesen wie nennt man das? Nicht Märchengeschichten, sondern Altmuttermythen. Ja, auf jeden Fall sind es Mythen, genau, rund um Ernährung. Und mich würde als erstes ja eigentlich auch interessieren, was du glaubst, oder weißt du es vielleicht sogar ganz schnell, woher sowas eigentlich immer kommt, dass so, dass wir gefühlt von zu viel Salz sterben. Also gefühlt.
Manche Sachen kommt, ist altes medizinisches Wissen, was sich halt massiv festgefressen hat, oft in Zusammenhang mit wirtschaftlich orientierter Propaganda. Also ganz krass war das ja zum Beispiel bei den Fetten, bei dem angeblich gesunden Pflanzenfetten. Also da gab es halt von Kies diese Untersuchung. Es war halt nie eine richtige Studie, es war eigentlich nur eine Suchen von verschiedenen Daten, und der hat das halt, also der war einfach super getrieben, der hat es gut gemeint, muss man sagen. Also da bei dem selber glaube ich nicht, das ist jetzt halt auch eine persönliche Meinung, weil ich kenne ihn nicht, und aber aus dem, was ich alles darüber gelesen habe, der hat es glaube ich wirklich gut gemeint und dachte, er tut was Gutes für die Menschheit und war wirklich überzeugt davon, gesättigte Fette sind schlecht und machen den Menschen krank. Und dann ist aber da, also weil man hatte einen massiven Überschuss aus der Produktion von bestimmten Stoffen an Pflanzenölen. Und dann hat sich die Industrie gedacht, okay, geil, dann können wir halt so Sachen wie zum Beispiel Cotton Oil, also es ist Öl aus Baumwollsamen, dann können wir das verwenden, um da das als gutes Nahrungsmittel zu verkaufen, Nahrungsmittel mit anzureichern. Und tatsächlich ist es aber, also weiß man inzwischen, dass es halt bei der Herstellung von Margarine und von verschiedenen anderen Sachen fallen halt toxische Fette an und massiv, also Transfette in massiver Menge. Und es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Einführung dieser ganzen raffinierten pflanzlichen Fette und einer starken Zunahme an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und inzwischen sind diese Art Transfette, ich glaube, weltweit verboten. Aber eine ganze Zeit lang, also jeder erinnert sich vielleicht noch an Bezell für dein Herz und also zumindest unsere Generation,
ja.
Und Letter.
Meine
die
Oma hatte das.
Und ja, ja, meine Oma auch. Und ich meine, du hast ja auch die Letter geliebt. Und,
ja.
Und inzwischen wissen wir halt, dass es genau das Gegenteil macht von dem, was es macht. Also das war halt eine medizinische Fehlinformation plus jemand mit Geld, der aber extrem überzeugt war von seiner Meinung plus einem hohen Interesse der Industrie. Und das ist ganz oft was dahinter steht. Manchmal sind es auch Sachen, die sich einfach in der medizinischen Community halten. Also sowas wie zum Beispiel T3 ist gefährlich oder so. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Aber T3 wurde in den 70ern eingesetzt in Abnehmkliniken, indem man die Leute einfach absichtlich in der Schilddrüsenüberfunktion versetzt hat mit T3 in der Hoffnung, also mit der Idee da, den Stoffwechsel zu erhöhen. Damals schon der Wunsch nach der magischen Abnehmpille. Das funktioniert auch, hat aber ein ganz hohes Risiko für Herzrhythmusstörungen. Und dann wurden halt sondern in größeren Mengen Leute aus diesen Abnehmkliniken mit schwersten Herzrhythmusstörungen in die Notaufnahmen eingeliefert. Und das ist sowas, das frisst sich dann fest in der medizinischen Community. Also wenn du zum Beispiel einmal einen Menschen hast, dann an sowas sterben sehen, das vergisst du nie wieder. Und das wirst du jedem deiner Studenten erzählen. Und übrig bleibt am Ende nur, T3 ist gefährlich. Also nicht mehr, woher das kommt und was diese Angst vor dem Stoff ausgelöst hat, sondern nur noch, T3 ist gefährlich. Und das ist auch was gar nicht so selten ist. Also das ist wie halt Eisen ist gefährlich, weil es gab halt mal ein Eisenpräparat, woraufhin es einen roten Handbrief gab, weil es halt Todesfälle nach Anaphylaxien gab. Diese Eisenpräparate werden hoffentlich, ich habe vor kurzem wieder eine Patientin gehabt, die irgendwo Geld sparen wollte und zu irgendeinem Heilpraktiker, die übrigens eigentlich gar kein Eisen geben dürfen, gegangen ist und dann dieses Präparat gespritzt gekriegt hat. Aber eigentlich wird dieses Präparat nicht mehr gegeben, weil es halt, also es ist billig, aber es kann halt eben Anaphylaxien auslösen. Und deswegen ist das halt eigentlich auch nicht mehr relevant, mit diesem Eisen sei so gefährlich. Aber auch das ist halt was, das bleibt dann in der Medizinerschaft kleben.
Voll,
und es
ja.
ist dann halt oft so ein stille Post nachgeblabbel, von dem man aber auch ja überzeugt ist, weil man hat das ja mal von irgendeinem Prof oder irgendwas gehört, ohne dass man den Hintergrund weiß und versteht. Und wenn man sich dann mit dem Hintergrund beschäftigt, dann merkt man, da steht doch was ganz anderes hinter, als ich gedacht habe, und vielleicht ist das doch gar nicht so schlimm oder unter bestimmten Umständen sogar hilfreich und so weiter.
Okay, jetzt hast du ja schon so ein paar Medizinmythen. Nichts davon steht auf unserer Liste, also mega, schon mal zusätzliche Infos geteilt. Und das zum Beispiel das mit dem Eisen, da hatte ich auch lange irgendwie Angst vor. Wir hatten bei mir ja auch mal Eisen infusioniert oder so. Und ja. Habe ich, glaube ich, nie gesagt, aber hatte ich auch Angst, weil ich mal gehört habe, dass das gar nicht gut ist und so. Aber ja, genau. Also so verbreitet sich das dann irgendwie. Okay, jetzt hast du gesprochen über Margarine. Da würde ich kurz noch mal reingehen, weil ich auf TikTok gesehen habe, dass Pflanzenfette überhaupt eigentlich mal in Amerika aus der Maschinenölgeschichte kamen, dass die geguckt haben, wie sie aus Maschinenöl für die Nahrungsmittel irgendwie in den 50er Jahren oder so?
Nee, Maschinenöl ist falsch. Also Maschinenöl ist halt aus Erdöl. Also Erdöl wurde zwar, also Erdölrückstände wurden auch zum Teil Nahrungsmitteln verwendet, aber ganz, ganz wenig. Und es ist tatsächlich Pflanzenöle, also beziehungsweise halt in der Baumwollherstellung bleiben halt die Baumwollkerne bleiben halt übrig, war halt ein großes Abfallprodukt oben, das dann raus verwenden
aber
konnte.
Aber so dann vielleicht. Ja, dass sie sich aber jedenfalls überlegt haben, was können wir da draus noch machen? Wie schummeln wir das den Leuten jetzt unter, dass sie das essen? Genau, ja, also genau. Auch das sich mal anzugucken. Okay, fuck, das klingt gar nicht gut. Aber gut, ja. Okay, bist du bereit, Simone? Dann würde ich nämlich reingehen. Ich habe so 20 Fakten sortiert. Wenn wir nicht alle schaffen, gar nicht schlimm, weil mir ist lieber, dass du so ein bisschen auch erklärst, warum ja, warum nicht und so. Aber der erste ist tatsächlich einfach Fett macht Fett.
Ja, also der ist halt relativ einfach. Das ist völliger Blödsinn. Also entscheidend, was Fett macht, ist ein Überschuss an Kalorien. Und wie der Körper mit dem Überschuss an Kalorien umgeht, das hängt halt auch von der Gesamtstoffwechsellage ab. Da gerne mal in unserer Insulinresistenzfolgen gucken, hören. Da haben wir 3 Stück von, glaube ich, oder 4. Also es ist halt, also dieses, ja, warum ich da jetzt aushole, ist, viele hassen dieses, wenn jemand halt Schwierigkeiten hat, Gewicht zu verlieren und Schwierigkeiten hat, da irgendwie, wenn dann Leute zu einem sagen, ja, iss einfach weniger, also du musst weniger essen, als du verbrauchst. Weil so einfach ist es halt nicht. Der insulinresistente und stoffwechselkranke Körper reduziert seinen Verbrauch, wenn die Kalorien reduziert werden, und reagiert auf bestimmte Sachen halt ganz anders als ein gesunder Körper, und deswegen ist das viel leichter gesagt als getan. Aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist es insgesamt so, und es gibt halt einige, ja, relativ witzige Studien, wo man Leute dann nur Gummibärchen gegeben hat oder halt nur bestimmte Fette
Schokolade
oder solche Sachen,
so,
die halt
ja
super ungesund sind, Schokolade, genau, um zu gucken, und dann aber ganz wenig davon, also irgendwie 800 Kilokalorien am Tag oder so, und die haben halt trotzdem massiv abgenommen. Also es ist, was man isst, ist am Ende für die Gewichtsabnahme total egal. Es ist halt überhaupt nicht egal für den Gesundheitszustand. Ich fand das da spannend, jetzt erzähle ich wieder alles Mögliche, aber egal.
Ja, mach das.
Es gab gerade eine Studie, also gerade eine Studie veröffentlicht worden, dass 78% aller Menschen unter Ozempic die Anwendung nach den ersten 2 Jahren abbrechen. Und zwar überwiegend mit der Begründung, dass sie es leid sind, sich krank zu fühlen. Also, dass sie sich halt im permanent schlecht und irgendwie krank und leistungsschwach und so fühlen. Und das ist halt das, was wir in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, besprochen haben. Also, du hast das ja gar nicht. Und halt auch andere Patienten, die ich betreue, haben das gar nicht. Und das liegt einfach daran, weil wir halt auf eine super gute Nährstoffversorgung achten. Und halt auch darauf, dass es nicht krass viel zu wenig wird. Und ja, ich glaube, das Problem bei diesen Menschen ist, dass die nicht
wenig
auf ihre Nährstoffversorgung achten. Genau, und zu wenig Proteine
keine
haben,
Energie,
zu wenig
müde
Vitamine, und dann sind sie energielos und fühlen sich scheiße. Und dann hören sie halt damit auf. Und worauf, wieso bin ich da jetzt darauf gekommen? Ach so, also das ist halt, also was man isst, ist super entscheidend dafür, wie geht es mir damit und ist diese Abnahme nachhaltig? Weil das hast du ja auch schon erklärt da in der Folge, wenn ich zum Beispiel jetzt über einen langen Zeitraum nur 800 Kilokalorien esse und ich achte überhaupt nicht auf meine Nährstoffe, in dem Moment, in dem ich irgendwie die Appetitregulation nur minimal wegnehme, beziehungsweise der Körper sich vielleicht auch dran gewöhnt, weil ich bin persönlich auch der Meinung, der Körper gewöhnt sich dran, auch wenn der Hersteller was anderes sagt. In dem Moment kommt es natürlich zu Binges, weil der Körper halt in Überlebensmodus geht, weil er halt sagt, what the fuck, wir kriegen hier seit, weiß ich nicht, einem Jahr nicht genug, ich habe überall Mängel, jetzt versuche ich halt mir mal zu erzeugen, dass so viel gegessen wird wie irgendwie möglich, und das ist halt auch nur klar, und das erwartet einen natürlich auch, wenn man irgendwie 8 Wochen nur Gummibärchen isst oder sowas.
Ja, absolut.
Aber grundsätzlich funktioniert das, und Fett macht Fett. Also das Gegenteil ist der Fall. Unter einer zu stark, also einer Low Carb High Fat Diät geht halt der Insulinspiegel runter und tendenziell fällt das Abnehmen etwas leichter. In Langzeituntersuchungen haben sich diese Art von Ernährung auch nicht bewährt. Also kurzfristig über Kurzzeituntersuchungen, 2 Wochen, 8 Wochen und so, schneiden diese Diäten tatsächlich besser ab. Also die Leute nehmen mehr ab als unter anderen Diäten. Das liegt aber wahrscheinlich, und das weiß man halt immer nicht so genau, daran, dass die Leute sich wirklich dran halten. Es ist leichter, sich an so eine Diät zu halten als an einer Diät mit Carbs, weil immer, wenn ich halt, also vor allen Dingen, wenn ich insulinresistent bin und Schwierigkeiten habe mit dem Stoffwechsel, also mit einem gesunden Metabolismus, dann neige ich mit Kohlenhydraten zu Blutzuckerspitzen und dann auch in der Folge zu Unterzucker, also zu Zuckerabfällen, das ist kein echter Unterzucker, zu Zuckerabfällen, die dann Heißhunger erzeugen können, und das fällt halt weg bei einer Low-Carb-High-Fett-Ernährung.
Das kommt gleich nochmal, das musst du gleich nochmal erklären, weil das Kohlenhydrate haben wir natürlich auch gleich nochmal eine Frage. Könntest du nochmal diese eine Sache erklären, die du mir gestern erklärt hast, als ich meinte, dass eine Freundin von uns sagt, wenn sie gesättigte Fette isst, kriegt sie davon Fressattacken. Unter welcher Bedingung das tatsächlich so sein könnte.
Es gibt eine genetische Prädisposition, also einen genetischen SNP, der dazu führt, dass man das aus gesättigten Fetten Omega-3-Fettsäuren vermehrt gebildet werden. Und das tatsächlich, also das eine sind die ApoE4-Leute, die haben auch eine Neigung dazu, dass sie in Entzündung gehen durch einen Überschuss an gesättigten Fetten. Also die sollten aus verschiedensten Gründen unbedingt darauf verzichten. Und dann gibt's halt noch eine weitere Lipidstoffwechselstörung. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Also ich weiß es gerade einfach nicht, müsste ich nachgucken, aber es gibt eine Störung, die dazu führt, dass die dann vermehrt umgesetzt werden in PUFAs und da vor allen Dingen in Omega-6-Fettsäuren, die halt entzündlich wirken und die halt erhöhte Entzündung kann dann eben Heißhungerattacken auslösen, was wir ja schon mal an anderer Stelle besprochen hatten. Und insgesamt sollten diese Menschen halt auf größere Mengen gesättigte Fette verzichten, weil es ihnen wirklich nicht gut tut. Diese Veränderungen sind nicht so häufig, aber es gibt die auf jeden Fall. Okay. Und also wo ich das auf jeden Fall auch beobachtet habe und schon viel gehört habe, jetzt nicht unbedingt mit Heißhunger, aber mit Entzündung und bei manchen Menschen, also das ist halt auch wieder, bist du Ultrastoffwechsel gesund, dann wird sich nur in Entzündung äußern und dann hast du halt vielleicht, kriegst du rote Haut oder vermehrt Pickel oder irgendwie sowas. Also da kenne ich halt mehrere, bei denen das so ist. Bist du nicht stoffwechselgesund? Also hattest du halt in deinem Leben schon mit diversen Sachen in Richtung Essstörungen zu tun und hast vielleicht eine Insulinresistenz und hast Unmengen an irgendwelchen verrückten Diäten hinter dir und so weiter, dann geht es halt wahrscheinlich auch in die Richtung, dass die vermehrte Entzündung dann eine Insulinsensitivitätsverminderung macht und dass es dann dadurch auch zu Heißhungergeschichten kommen kann.
Mehr. Okay. Ja, nice. Dann machen wir mal weiter. 1 von 20. Protein schädigt die Nieren.
Ja, also es ist halt, das hält sich ja so hartnäckig und es ist so, so nervig, weil es so, so Blödsinn ist. Also Protein schädigt nicht die Nieren. Es ist relativ wurscht, wie viel Protein man isst. Tatsächlich im 18., also 1800 irgendwas wurde sogar noch medizinisch empfohlen, dass man bis zu 3,5 Gramm Protein am Tag essen soll, dass das gesund sei. Es wurde von einem Arzt damals ganz stark propagandiert. Es war einer der ersten Bestseller, die der damals quasi da veröffentlicht hat, im Thema Ernährung, wo das so festgehalten wurde. Wenn wir noch weiter zurückgehen, war es so, desto mehr Protein ein Mann aß, desto männlicher galt er und war da ja total, also das war, man hat wahnsinnig, hat viel, viel mehr Protein gegessen, als wir heute, vor allen Dingen in den nordischen Regionen hat man sich halt schon eher in Richtung Carnivore ernährt, vor allen Dingen im Winter. Ich kenne das halt auch von unserem kirgisischen Au-pair, die kannte das halt noch von ihren Großeltern, dass man sich einfach den ganzen Winter über eigentlich nur von fetter Knochenbrühe mit Zwiebeln ernährt hat. Da ist alles drin, was der Mensch braucht. Und wenn man da halt dann drauf angepasst ist, dann funktioniert das auch wunderbar. Die machen das halt nur den Winter über, ne? Also so 3 Monate oder so. Und dann haben sie wieder Carbs zur Verfügung und dann gibt's quasi einen Carb Reload. Aber das funktioniert für den Menschen total gut und ist halt, und das ist halt auch nur Protein und Fett dann. Was ein Problem ist, wenn man schon eine Nieren, nicht Nebennieren, Niereninsuffizienz hat. Bei mir hat jetzt auch gerade wieder eine geschrieben gehabt, ja, weil ich was gesagt habe zu Kreatin, dass man bei den und den Sachen und dass man vor allen Dingen, desto älter man wird, desto mehr ist man auf Kreatin angewiesen und dass halt jeder Kreatin substituieren sollte. Und da hat sie mir auch geschrieben, ja, aber sie hat es mit den Nebennieren und da steht ja drauf, bei Niereninsuffizienz soll man das nicht nehmen. Das ist nicht das Gleiche. Das sind zwei völlig unterschiedliche Organe. Die liegen nur nah beieinander. Deswegen heißen die Nebennieren, die liegen neben der Niere und Niere. Embryologisch zwei unterschiedliche Organe und ganz, ganz andere Funktionen, haben nichts miteinander zu tun. Wer eine Niereninsuffizienz hat, der weiß das. Und das ist eine schwerwiegende Erkrankung, verläuft in 4 Stadien, 1, 2, 3, 4. Man muss auf alles Mögliche verzichten, man muss aufpassen, dass man nicht so viel Kalium zu sich nimmt. Und im schlimmsten Fall, im Stadium 4, endet das in der Dialyse. Diese Menschen müssen mit Protein total aufpassen, weil ihre Niere nicht mehr in der Lage ist, das ausreichend zu verstoffwechseln und das entsprechend rauszugeben. Diese Nieren sind auch in der Lage, alles mögliche andere nicht richtig zu verstoffwechseln. Also alle möglichen Giftstoffe, wie gesagt, Kalium, Riesenproblem und so weiter. Also Protein ist hier halt noch eine der kleinsten Sorgen, so ungefähr. Da darf man das dann nicht zu sich nehmen. Aber weil man, also es ist nicht so, dass weil man bei Niereninsuffizienz kein Protein konsumieren darf und das dann halt persistiert und dann halt auch eine Schädigung beschleunigen kann, dass Protein zu einer Niereninsuffizienz führt. Also es, dieser Umkehrschluss ist einfach totaler Unsinn. Und das hat auch nie irgendwer behauptet. Aber irgendwie hält sich das super, super hartnäckig. Ja, Edubili hatte da vor kurzem eine schöne Übersicht zu Nieren und Protein. Also es ist einfach auch nochmal großflächig untersucht worden. Es ist einfach wirklich Unsinn. Und also gerade Protein ist gerade jetzt auch in der Longevity-Szene halt nochmal ganz stark in den Vordergrund gerückt. Und um das nochmal klarzustellen, also ich habe das halt für den Genetikkurs da gerade ein ganz langes Video über 25 Minuten so aufgenommen, aber nochmal ganz kurz. Proteine sind der Baustein unseres Lebens. Alles in uns ist Protein. In dem Moment, in dem die DNA abgelesen wird, das, was da gebaut wird, sind Proteine. Also jede einzelne Base aus unserer DNA wird in der Folge, beziehungsweise eigentlich immer Triplets, werden in der Folge in Aminosäuren umgesetzt. Aminosäure sind die kleinste Einheit des Proteins. Jedes Enzym, jedes Hormon, jeder Neurotransmitter ist Protein, nichts anderes. Und das, wenn das Größte, was man sich an Gefallen tun kann, ist, aber eine ausreichende Proteinversorgung zu sorgen. Und dieses Protein sparen, also ich habe jetzt gerade gestern habe ich einen Podcast gehört von einer Sextherapeutin, weiß nicht, wie man das nennt, so diese Sexfluencer, der ich folge und die ich cool finde. Und die hat halt auch, die ist jetzt 50 und die hat halt gesagt, ja, und sie war halt ganz lange in dieser veganen Szene und so und sie hat halt wahnsinnig an Gewicht und an Muskeln verloren und sie hat halt immer gedacht, sie ist so super gesund, weil sie ist ja vegan und alles und weiß ich nicht. Und irgendwann hat sie sich im Spiegel angeguckt und hat gedacht, ach du Scheiße, weil es ist halt, wie gesagt, desto älter man wird, desto relevanter wird das Ganze und hat dann halt krass umgestellt und isst jetzt auch wieder Fleisch und Fisch in großen Mengen und hat mit ihrem Trainer zum ersten Mal angefangen, Makros zu zählen und dann halt wieder Muskeln aufzubauen und fühlt sich jetzt so fit wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Und das ist halt eine Geschichte, die man einfach ganz, ganz oft hört. Und jetzt verlieren wir wahrscheinlich wieder 200 Hörer oder so.
Ach Quatsch.
I'm very sorry. Nein. Veganismus ist nicht gesund. Also zumindest nicht, wenn man es nicht ganz, ganz, ganz bewusst macht. Und also wenn
sehr
man halt einfach
viel substituiertem veganem Proteinpulver zum Beispiel, ja, oder
zum Beispiel oder halt
viel sehr guter fermentierter Tofu.
Man kann krass drauf achten, ne? Also man kann ganz viel Tofu essen und so. Also ich habe auch eine aus der Longevity-Szene bei mir, die auch so überwiegend vegan ist und die ist halt wahnsinnig viel Tofu und so, das kann halt andere Probleme erzeugen, aber die schafft das echt ganz gut auf ihre Proteinmenge. Aber das muss man dann halt total bewusst machen. Aber dieses vegan Rohkost, wir ernähren uns quasi nur von Pflanzen, ist einfach total schwierig. Und
ja, das kommt
halt
auch
dazu, dass man
kommt auch gleich nochmal, warum das nicht für alle funktioniert. Aber yes, danke dir dafür. Ich würde weitermachen. Kohlehydrate
ich
nach...
Ich hab übrigens... Moment, ich muss einen nachschieben.
Ja.
Das ist die FADS, das ist die, also FADS1, der FADS-Polymorphismus, der zu Veränderungen an den Desaturasen führt und dazu führt, dass vermehrt in Omega-6-Fettsäuren umgewandelt wird. Genau.
Ah, ach so, das war zu den Fetten gerade. Die FADS, der FADS, was auch immer. FADS. Klingt wie Fratz, kann man sich merken, klingt süß. Okay. Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind immer schlecht, landen auf der Hüfte, wie auch immer.
Ja, ist einfach auch völliger Unsinn, weil man die isst, ist total egal. Also ob die du um 18 Uhr isst oder um, insgesamt alles, was man nach 18 Uhr isst, ist halt nicht so sinnvoll, je nachdem, wann man ins Bett geht. Wir brauchen einen Zeitraum der Stoffwechselruhe, um im Körper sauber zu machen, um dadurch dann auch die metabolische Lage gesund zu halten. Das Problem ist dieses ewige Gefresse, sorry, aber es ist halt einfach so, also ich ihr merkt, ich bin heute mal wieder ein bisschen auf Krawall gebürstet, aber dieses halt auch auf Spielplätzen
das.
Und so. Jeder hat immer gleich die Hirsestange in der Tasche und das Kind darf keine 2 Minuten irgendwie mal Quark sagen, schon wird ihm gleich irgendwas in den Mund gestopft und so. Und alle müssen immer Snacks bei sich haben und dafür sind wir einfach nicht gemacht und wir brauchen halt eine gewisse Stoffwechselruhe und deswegen ist grundsätzlich, also wenn, sagen wir mal, ich gehe um 10 ins Bett, dann ist es halt total gut, wenn ich nach 18, spätestens 19 Uhr nichts mehr esse. Ob das Kohlenhydrate oder irgendwas anderes sind, ist relativ wurscht.
Okay. Du hast gerade schon Körper sauber machen gesagt. Detox, Diäten, Kuren, Säfte, Ausreinigungen, Reinigen den Körper sind super wichtig, um Schlacken abzubauen.
Ja, also Schlacken gibt es eigentlich nicht, was immer damit gemeint ist. Also weil viele behaupten, das wäre irgendwas im Darm, was da irgendwie angeschlackt ist und da gibt es echt so Mythen, bis zu 7 Kilo.
Ich habe das auch. Ich hätte
Darm
das fast mal gekauft tatsächlich, weil mir wurde mal was reingespült, wo es hieß, durch die Periode, wenn das irgendwie nicht richtig abblutet, bildet sich in deinem Beckenboden so Blutschlacken und das muss ausgereinigt werden.
Ja, oh Gott.
Das hätte ich fast mal eine 7-Tage-Kur gekauft mit Ölen und so. Und Salzen,
also,
um das
was
auszureinigen.
Was es da gibt, das ist, dass sich da Blut ansammelt, das nennt sich Endometriose und ist eine schwerwiegende Krankheit und kann wirklich zu schlimmen Geschichten und Verklebungen in unserem Becken führen, aber da wird dir so eine Kur sicherlich nicht bei helfen. Und ansonsten auch mit diesem, das muss abbluten und das reinigt die Gebärmutter, auch das ist so ein Mythos, das ist auch Unsinn. Ich meine, was wäre denn sonst mit den Frauen, die nicht mehr bluten? Also
die sind sehr verschlackt.
Die ganze Zeit?
Absolut, absolut.
Also das ist einfach Blödsinn. Punkt. Und auch im Darm halten sich keine 7 Kilo Schlacke. Ich habe da auch schon mal reingeguckt, schon mehrmals. So ein Dünndarm ist völlig clean und schön. Da klebt gar nichts. Was halt einfach gut ist, ist ab und zu fasten. Und hier geht es halt um Autophagie. Also das haben wir in unseren Fastenfolgen ganz intensiv bearbeitet. Und ich würde halt empfehlen, 2 bis 3 Mal zu fasten im Jahr, wenn man ansonsten Stoffwechsel gesund ist, nicht untergewichtig ist, einen keinen so niedrigsten KFA hat und nicht Hochleistungssportler ist und das während dieser Zeit weiter durchführen möchte, weil das ist halt auch das, was immer, ja, dürfen Frauen das und so weiter. Es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Frauen fasten, außer unter den eben genannten Bedingungen. Und also auch da, ne, das, was wir halt an irgendwelchen Fitfluenzen da sehen, dass zu 99% haben die keinen gesunden KFA. Punkt.
So. Absolut. Gerade in der heutigen Zeit, also dieser Mythos ist, glaube ich, ein Neuzeit-Mythos, der jetzt kommt, weil das in der heutigen Zeit aufgrund dieser ganzen Supplement-Firmen so der Fall ist. Nahrungsergänzungsmittel sind immer sicher und wirksam und müssen für alle sein. Also alle müssen das
also
nehmen.
Auch da, ne? Also ich glaube schon, dass fast jeder irgendwas substituieren muss. Das hat mit unserem Lebensstil und der Art, wie unsere Böden sind und so weiter zu tun. Aber es macht halt total Sinn, dass man das gezielt untersucht und guckt, wo sind dann meine Defizite. Habe ich ja schon an mehrerer Stelle gesagt, ich bin inzwischen ganz großer Freund, einfach mit Genetik anzufangen und zu gucken, wo habe ich einfach höhere Bedürfnisse immer für den Rest meines Lebens und alle Zeiten als andere. Bei mir zum Beispiel, habe ich schon auch an diversen Stellen erwähnt, aber ich habe diverse Störungen im Vitamin-D-Stoffwechsel, mein Vitamin-D-Rezeptor funktioniert schlecht, meine Umsetzung von inaktivem in aktives Vitamin-D funktioniert schlecht. Das heißt, ich habe einen massiv erhöhten Bedarf an Vitamin-D immer. Und also deswegen nehme ich ja auch immer, auch im Sommer, Vitamin-D. Und außer ich habe halt die Möglichkeit, ganz, ganz viel in der Sonne zu sein, aber das versuche ich halt inzwischen wirklich auch zu vermeiden und nehme halt auch höheren Sonnenschutzfaktor wegen Hautalterung. Und das andere ist bei mir B12 und Vitamin A. Ich kann Beta-Carotine nicht in Vitamin A überführen und deswegen habe ich immer, und das halt auch für den Rest meines Lebens, einen erhöhten Bedarf an Vitamin A. Und deswegen nehme ich zum Beispiel auch 2000 internationale Einheiten Vitamin A.
Das passt gerade so gut.
Das ist viel.
Es passt gerade so gut, weil es war auch einmal dabei, Karotten sind gut für die Augen. Das heißt, wer das hat, kann aus Beta-Carotin eben nicht Vitamin A was Gutes für die Augen umsetzen. Ist das richtig?
Korrekt. Das ist das eine. Und das andere ist Lycopen, was in Kartoffeln drin, Karotten drin ist. Das ist ein Stoff, der tatsächlich gut für die Augen ist und hilfreich ist für die Augen. Der ist aber zum Beispiel findet man es deutlich mehr in Tomaten oder Petersilie. Also da ist
Petersilie
die
ist gut für die Augen. Ah ja, okay.
Petersilie ist wirklich gut für die Augen. Karotten halt auch, aber nur,
wenn man eben das Beta-Carotin in Vitamin A umwandeln kann, was vor allen Dingen von der nordischen Bevölkerung ein sehr großer Anteil nicht kann.
Ja, ja, also ich wollte es halt nur mal einstreuen, weil es gerade so passte. Ja, ja, mhm, mega. Ja. Ja.
Also auch hier wieder vegane Ernährung. Hat man diesen Snip, muss man Vitamin, und will vegan essen, muss man Vitamin A substituieren, ansonsten kommt man wirklich in Teufelsküche. Also weil Vitamin A findet sich nur in tierischen Nahrungsmitteln und wer Beta-Carotin nicht in Vitamin A überführen kann, kriegt früher oder später einen massiven Vitamin A-Mangel, was schwerwiegende Probleme an ganz vielen Stellen hinter sich im Nase ziehen kann. Unter anderem zum Beispiel im Darm. Also ist ja auch so ein Lieblingsthema, Leaky Gut, und alle machen damit allen möglichen rum und was man nicht alles nehmen soll. Vitamin A ist eins der Dinge, damit die Tight Junctions, also die Verbindung der einzelnen Darmzellen miteinander vernünftig funktionieren, braucht der Körper recht viel Vitamin A. Und bei, also das ist ja auch was, was wir ganz viel in der Praxis gesehen haben. Bei vielen ist der Bottleneck an dieser Stelle, und das ist halt was, wo ganz viele überhaupt nicht hingucken. Und dann werden 1000 Probiotika gegeben und weiß nicht, wird alles noch genommen und so, aber halt diesen einfach, also in eigentlich einfachen Aspekt, der wird nicht beachtet. Vor allen Dingen bei Menschen, die glauben, sie essen so wahnsinnig gesund für ihren Darm, weil sie halt so viel Ballaststoffe und so weiter essen, weil sie sich halt rein pflanzlich ernähren und dann aber hier halt eben so einen Missing Link in der Rechnung haben.
Spannend, okay. Aber back to Nahrungsergänzungsmittel sind immer sicher, immer wirksam, alle müssen das nehmen.
Ja, immer also sicher bei alle sind sie natürlich auch nicht.
Genau, also, ja.
Aber ich glaube, da wollte jemand halt auch einfach nur irgendwie ein bisschen absurden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer das wirklich glaubt.
Na, es gibt, glaube also, ich, viele Menschen, die wirklich ihre Supplemente bei Amazon bestellen.
Ja.
Oder sehr günstig, immer gucken, was ist das Günstigste, was ich verstehen kann, weil die Scheiße einfach auf Dauer. Oder wenn du halt ins Klo gegriffen hast genetisch und so viel hast, dass du halt wirklich einfach viel Geld in die Hand nehmen musst und man dann gar nicht so richtig, oder Mensch dann gar nicht so richtig unterscheiden kann, was sind jetzt wirklich gute Supplemente, was ist gut produziert, was ist, womit schade ich mir mehr, ne? Weil es können ja auch so Ersatzstoffe drin sein und so oder eben richtige Miststoffe, die dir ja mehr den Körper zerreißen. Hast du da einen schnellen Tipp, wie man das gut rausfinden kann? Laboranalysen?
Naja, also oder? Man sollte auf jeden Fall, also die sollten auf jeden Fall schon erstmal so Good Manufacturing Practice, das ist so ein Zertifikat, was die haben müssen, das sollten die auf jeden Fall schon mal haben. Das haben schon mal einige nicht von diesen Billig-Leuten. Dann sollte es halt Nachweise geben über das, was da drin ist. Also spätestens, wenn man die anschreibt, die Firmen sollten die einem sowas halt auch zur Verfügung stellen, auch wenn die sich manchmal trotzdem ein bisschen querstellen, wenn man das macht, aber am Ende tun sie dann halt doch. Ja, und dann ist halt so ein bisschen auch, also Deutschland zum Beispiel hat total strenge Nahrungsergänzungsmittelgesetze und deswegen ist halt auch, also bei den Produkten, die made in Germany sind, wie zum Beispiel halt Naturtreu, da hat man schon bessere Chancen, dass da wirklich drin ist, was draufsteht und dass die halt auch kontrolliert sind und so weiter. Andere europäische Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, haben ganz, ganz laxe Bestimmungen und da kriegt man dann halt auch Sachen, wo eventuell Sachen mit drin sind, die man gar nicht haben wollte. Also vor allem bei Melagin zum Beispiel gibt es dann halt ganz starke Schwankungen in der im Wirkstoffgehalt, also bis hin viel zu viel, also das Zehnfache von dem, was man eigentlich haben wollte, bis hin eben zu gar nichts. Und vielfach sind halt auch so Aufbaupräparate, die irgendwie fit machen sollen und sind mit Hormonen versetzt, also dass dann halt Pregnenolon mit drin oder DHEA oder so. Und dann fühlt man sich auch viel, viel besser. Die Frage ist halt, ob das gut ist, wenn man das nicht bewusst tut. Mhm. Und also das ist schon länger her, aber es gab, ich glaube, vor 5 Jahren oder so gab es so eine Untersuchung, wo halt aus verschiedenen Ländern Nahrungsergänzungsmittel untersucht wurden. Und in den Niederlanden war das Ergebnis wirklich desaströs. Also, dass die da von einem ganz, ganz großen Anteil der Nahrungsergänzungsmittel, da ist halt nicht das drin war, was drauf stand. Und ein ganz großer Anteil enthielt vor allen Dingen Stoffe, also Hormone und Stoffe, die man eigentlich gar nicht da drin haben wollte. Ja, also und nur wenn man es halt, und ganz viel wird ja auch bei Amazon werden ja auch Sachen importiert, die halt gar nicht bei uns erlaubt sind und so, die man dann halt da verkauft. Viele setzen auch darauf, dass sie halt einfach Sachen so lange verkaufen, wie es irgendwie geht, bevor sie erwischt werden. Hm. Und das Ja, na, verboten, nicht verboten ist es schon. Also geht halt ums Erwischtwerden. So. Also man kann das halt ja erstmal verkaufen.
Ja.
Und wenn du dann erwischt wirst, wirst du abgemahnt und dann darfst du es halt nicht mehr weiter. Aber bis dahin kannst du es halt tun und dann hast du halt schon mal gut Geld verdient.
Ah, okay.
Und das kriege ich halt auch ganz oft zugeschickt. Ja, aber ich habe das doch da und da gefunden. Also kann das doch nicht schlimm sein. Und so rum läuft das Ding einfach nicht. Also es ist halt in ganz, ganz vielen Fällen so, dass halt erstmal so agiert wird, dass man halt versucht, das Beste irgendwie rauszuholen und möglichst viel damit zu verdienen, bevor man dann das vom, gegebenenfalls vom Markt nehmen muss. Und ja, also die Idee, dass irgendwie alles, egal wie billig das ist, dann irgendwie gut ist, ist einfach leider nicht so. Und ich würde halt schon, und man sollte halt auf jeden Fall immer gucken nach Bioqualität und man sollte gucken, also wenn man Sachen einkauft aus China, sollte einem halt klar sein, China hatten massive Schwermetallprobleme, hatten Smogprobleme, hatten Probleme mit total stark durchsetzten Boden mit diversen Stoffen und das kauft man sich halt gegebenenfalls auch mit ein, weswegen ich zum Beispiel, ich habe am Anfang ja auch mit einer Firma zusammengearbeitet, die Vitalpilzextrakte aus China hatten und die dann dadurch halt auch sehr, sehr günstig waren und dann musste ich halt nach ein paar Untersuchungen so, habe ich halt dann für mich entschieden, nee, das fühlt sich einfach nicht safe an, ich möchte halt nur noch mit ja, in der Firma arbeiten, wo die Vitalpilze wirklich aus Deutschland kommen.
So wie es meins. Ich würde hier gerade mal rein, weil du das schon angesprochen hast wieder. Biologische Lebensmittel sind immer gesünder.
Ja, hatten auch schon an diverser Stelle. Es lohnt sich total, mal zu gucken bei der Environmental Working Group. Die sind immer gesünder, aber nicht, es ist nicht immer nötig, Bio-Lebensmittel zu kaufen. Also manchmal ist das halt, manchmal
nur
sind die
bei
ganz
Dingen
normalen,
ohne Schale oder so, ne? Oder was keine Schale hat?
Das sind all diese ganzen Regeln sind Quatsch.
Okay.
Also Dinge ohne Schale oder irgendwas, manche Schalen sind total gut permeabel, andere gar nicht. Also das ist Unsinn. Da kann man gucken, Environmental Working Group, die haben die Clean 15 und die
dieses Dirty Dozen. Ja, okay.
Genau, von den Dirty Dozen sollte man halt, die sollte man immer in Bio kaufen und die Clean 15 ist es total okay, wenn man die auch mal in nicht Bio kauft und da kann man dann halt schon mal viel Geld sparen. Ja.
Okay. Ja, nice.
Und
so.
Also da kann man wirklich viel Geld sparen. Ne? Also so und sich dann auch mal zu informieren. Also Chicorée zum Beispiel wird auf eine bestimmte Art gezogen, weswegen es bei Chicorée ziemlich unwichtig ist, ob der Bio ist oder nicht, weil der aus diesen Stämmen der Chicorée gezogen wird und also der wird irgendwie auf, also nicht auf Boden gezogen, sondern auf irgendeinem anderen Material. Und
ja, muss ja, weil der ist nie dreckig auf jeden Fall, deswegen,
ja,
dass
genau.
Der nicht mit Erde in Berührung kommt, ja.
Genau, und dadurch hat er halt hat halt keinen großen Kontakt zur Außenwelt und hat dadurch auch nicht viel Schadstoffbelastung. Den gibt es halt bestimmte Gemüse und so, die schützen sich total stark selbst. Also die sind nicht sehr pestizidanfällig, die müssen deswegen nicht gespritzt werden. Tendenziell ist es oft so, das, was es immer in Bio gibt, sind oft die Sachen, die man gar nicht bio kaufen muss. Also das, was es halt beim Lidl und so immer in Bio gibt, also gar nicht in normalen, ne, sondern nur in Bio, das sind die oft die Sachen, die total einfach in Bio zu produzieren sind, weil man die einfach nur anbauen muss und die wachsen dann und die brauchen halt nichts und die sind nicht anfällig für Schadstoffe und so. Und die gibt's dann halt immer bio. Also sind so Beispiele, Zucchini zum Beispiel. Zucchini wächst wie Unkraut. Ne? Zucchini kriegt man zum Beispiel immer auch echt günstig in Bio.
Ja, das stimmt.
Ist halt trotzdem vielleicht sinnvoll, das in Bio zu kaufen, aber ist eventuell halt nicht unbedingt nötig.
Und
deswegen lohnt sich das da zu gucken.
Und die Bio-Siegel sind auch unterschiedlich, ne? Also Lidl, Rewe, Bio und Demeter Bio haben ganz andere Ansprüche und ganz andere Geschichten, das kann man auch nachgoogeln. Ich will mal ein bisschen Tempo machen.
Ja, das kann man auf jeden
Fall googeln.
Warum müssen wir immer Tempo machen? Ah,
damit wir
halt
durchkommen, weil es ist so gut. Ich will alles durchbekommen einfach, dass du bei allem was sagen kannst. Okay, sag, was du sagen wolltest.
Nein,
Entschuldige.
Nächstes.
Okay, glutenfrei ist immer gesünder für alle.
Nein,
ist auch Quatsch, wer keinerlei Probleme mit Gluten hat. Also was man halt eben bedenken muss, ist diese Hochzüchtung des Weizens in den letzten 50 Jahren, diese massiven Belastungen an Gluten sind wahrscheinlich, also weil Gluten hat immer eine darmschädigende Komponente, wenn es an den Darm rankommt. Wenn jemand einen super gesunden Darm hat, also super gesunde Darmbarrieren hat, dann betrifft es ihn wahrscheinlich nicht. Wenn, dann ist halt auch schlecht. Und diese modernen Weizenarten, also diese moderne Kurzweizen, hat halt super, super viele, super, super viel Gluten. Das heißt, man ist mit älteren Weizensorten und Dinkel und so auf der sicheren Seite. Immer auf der sicheren Seite ist man mit Sauerteig, also mit echten geführten Sauerteigen, ist auch wieder ja voll im Trend. Also Sauerteig ist leider, wenn man es zu Hause machen will, Maria hat da ja schon Erfahrung mit gesammelt, so ein bisschen wie ein Tamagotchi für Erwachsene.
Tatsächlich, ja.
Aber wenn man es kauft, also gibt es halt jetzt auch vermehrt, wobei wir da ja auch schon festgestellt haben, das ist irgendwie so ein bisschen die Berlin-Bubble. Aber in Berlin gibt es halt wieder echt viel Sauerteig und auch Sauerteigpizzen und alles Mögliche aus Sauerteig und so. Also weil da wird halt der Großteil des Glutens dann auch mit abgebaut. Und nicht jeder muss glutenfrei essen. Also die meisten Menschen sind ziemlich gut angepasst an den Konsum von Gluten. Und okay. Also was schon so ist, also wenn man diese, wenn man einen Gentest macht, wenn man Veränderungen hat an halt DQ2, 8 und 2 und 8 und eventuell 6, dann, also da hat man festgestellt, dass also auch Menschen, die eigentlich keine Zöliakie haben und die da diese Veränderung haben, dass die oft auf große Mengen von Gluten dann doch sensitiv reagieren. Und das muss man für sich einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Aber zum Beispiel Menschen, also mein Ex-Mann hatte da wirklich einfach nichts. Und für den macht das auch überhaupt keinen Sinn, dann auf Gluten zu verzichten. Also es hat dann halt einfach überhaupt keinen Benefit. Ja.
Aber der hat lustigerweise auch das Gen getragen, oder? Oder trägt es?
Nee,
war
hat
das
er
so?
Nicht.
Ach, hat er
nee,
nicht. Ah, da habe ich mir falsch gemerkt. Nee. Okay, weil das war...
Nee, er trägt es nicht, was witzig ist, weil es in seiner Familie auch relativ viel gibt. Und ich halt so ein bisschen mich quasi rausreden wollte, dass nicht nur meine Schuld, dass meine Kinder beide auch Zöliakie haben, aber es ist doch nur meine Schuld.
Ach, okay, scheiße. Weiter geht's. Wo waren wir denn jetzt hier? Ach so. Calories in, calories out ist der einzige Weg zum Abnehmen. Kalorien zählen für die, die jetzt Englisch nicht so drauf haben, ist der einzige Weg zum Abnehmen.
Ja, hatte ich ja am Anfang schon. Ja und nein. Also du musst in einem Kaloriendefizit sein, sonst kannst du nicht abnehmen. Punkt. Also das ist einfach das Naturgesetz. Aber du bist nicht, also ob du in einem Kaloriendefizit bist oder nicht, das hängt halt von ganz, ganz, ganz vielen Faktoren ab. Und es gibt halt einfach Menschen, die fahren im Kalorienüberschuss, fahren die einfach ihren Stoffwechsel hoch und werden heiß. Also das ist tatsächlich, also bei Justus ist das ja so, der kann das sogar auf dem Ura sehen. Wenn der mehr isst, also wenn er halt 4.000-5.000 Kalorien am Tag konsumiert, dann geht seine Körpertemperatur hoch. Also wirklich auch messbar nach oben. Und man merkt das auch halt, wenn man ihn anfasst, dann ist er heiß. Und das ist halt, was Menschen mit einem total gesunden Stoffwechsel machen. Und für die ist das auch ziemlich wurscht. Also wenn die jetzt nicht dauerhaft nur Mist essen und sich halt dauerhaft krass überessen, dann ist das, wie der Körper darauf reagiert. Und da gibt es halt auch schöne Studien zu. Andersrum ist es die Menschen, die eh schon ein Problem haben, die nicht stoffwechselgesund sind und die eine Insulinresistenz haben, die bei denen fährt der Stoffwechsel runter, sobald sie weniger Kalorien zuführen. Also das heißt, sie werden weniger warm, deswegen friert man dann auch immer so abartig. Also war bei mir früher immer ein Problem, dass ich, wenn ich irgendwie versucht habe, abzunehmen, dass ich gefroren habe wie ein Schneider. Warum sagt man das eigentlich? Das könnte man ja auch mal rausfinden. Und das andere ist, dass man aufhört, sich zu bewegen. Also, dass diese Need Calories wegfallen, dass man nicht mehr zappelt, dass man total faul wird, sich nicht mehr ausreichend bewegt. Und das hatten wir auch schon, glaube ich, in einer der Insulinresistenzfolgen. Das kann je nach Körpergröße und so bis zu 1000 Kalorien am Tag ausmachen. Also, das ist halt ein wahnsinniger Einschnitt, den man nicht bemerkt. Ne, man entscheidet ja nicht selber, ich höre jetzt auf, beim Reden mit den Händen zu zappeln, sondern der Körper macht das dann irgendwie einfach nicht mehr. Und bei solchen Leuten ist es dann halt eben so, dass sie das Gefühl haben, hey, ich bin doch krass im Kaloriendefizit, aber ich nehme trotzdem nicht ab. Das heißt, diese ganze Regelung und Rechnung ist viel komplizierter, als das jetzt erstmal so aussieht. Prinzipiell ist das aber so. Man muss halt rausfinden, wie viel verbrauche ich denn wirklich und halt irgendwie gucken, diese Problematiken, die das führen, dass der Verbrauch runtergefahren wird, die anzugehen und zu beheben, wobei einer der Punkte halt ist, dass man an Gewicht verlieren muss, um da hinzukommen. Und wahrscheinlich ist es halt auch so, also weil bei GLP-1-Agonisten wird halt auch gesagt, ja, Die beschleunigen den Stoffwechsel nicht und so, sondern die machen halt einfach nur weniger Hunger und dann isst man weniger und das ist auch korrekt. Aber es scheint auch so zu sein, also so in neuen Untersuchungen dazu nicht, dass sie halt die Insulinresistenz vermindern, da sich tatsächlich auch was am Verbrauch verändert. Also dass diese Runterregulation des Verbrauchs viel, viel weniger stattfindet und dass es halt dadurch dann auch besser funktioniert. Ja, so. Ich glaube, okay. Wir können noch viel, viel mehr zu dem Thema sagen.
Was ja, wie bei allem, was ja super ist, genau. Übrigens frieren wir ein Schneider, weil diese Schneiderwerkstätten immer ungeheizt waren und die saßen so lange an der Nähmaschine und waren oft Kälte ausgesetzt.
Das macht total Sinn, ja. Wenn man ganz still sitzt und irgendeine Tätigkeit macht und es zieht, ist die Hölle.
Genau. Frieren wir ein Schneider. Okay. Das jetzt nächstes interessiert mich auch besonders. Frisches Obst und Gemüse ist immer besser als gefroren oder konserviert.
Ist auch falsch. Gefrorenes Obst und gefrorenes Gemüse vor allen Dingen hat oft mehr Nährstoffe als frisches. Vor allen Dingen, wenn man es halt irgendwie schon eine Woche im 0-Grad-Fach aufbewahrt hat oder so. Und für Obst gilt im Prinzip das Gleiche. Also Vitamin C zum Beispiel hat nach der Ernte des Obst einen massiven Abfall. Kann man sich mal so Tabellen angucken. Und nach einer Woche ist halt in Gemüse und so eigentlich überhaupt kein Vitamin C mehr drin. Und also viele, ich mache das auch so, ne, Asche auf mein Haupt. Ich kaufe halt einmal die Woche relativ viel und dann haue ich das ins 0-Grad-Fach. Und wenn das dann halt Ende der Woche oder wenn man halt so ein, keine Ahnung, so eine Zucchini halt auch vielleicht mal 2 Wochen vergessen hat, wenn man die dann noch isst, dann ist es halt wahrscheinlich im Wesentlichen in Form gepresstes Wasser. Und da ist man dann halt mit Tiefkühlgemüse viel besser unterwegs, weil wenn das sofort eingefroren wird nach der Ernte, ist es deutlich nährstoffreicher. Gewisse eingelegte Gemüse, also wenn die zum Beispiel fermentiert wurden, durch die Fermentation gewinnt vieles sogar massiv an Nährstoffen, vor allem B-Vitamine und so werden produziert von den enthaltenen Bakterien und ausgebrochen aus den Strukturen im Gemüse, kann also auch deutlich nährstoffreicher sein. Eingekocht, also so in der Dose, haltbar gemacht, das ist nahezu nährstofffrei. Also außer da wurde halt nachträglich noch was zugesetzt, dieser Hocherhitzungsprozess und Kochprozess, ja. Macht das halt nahezu nährstofffrei.
Okay. Gesunde Ernährung ist teuer.
Ja. Lässt sich nicht schön reden.
Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das hier so ein bisschen wiederholt. Das musst du gleich mal irgendwie selber sagen. Aber fettarme Produkte sind immer gesünder. Also Light-Produkte.
Auch Quatsch. Ja, also oft sogar ungesünder. Also weil fetthaltige Produkte haben oft mehr Nährstoffe und so. Man muss halt gucken, manchmal ist es schöner, also manchmal ist es halt einfach von der Menge her besser und manchen fällt es wirklich leichter, damit abzunehmen. Wenn man nicht abnehmen muss, also beziehungsweise halt kein Problem irgendwie mit Gewichten, mit Kalorienzählen, mit Kalorien im Kalorienüberschuss essen und so weiter hat, dann sind fettreiche Produkte tendenziell gesünder.
Okay. Kokosöl ist das gesündeste Öl.
Auch Quatsch. Also alle Fette sind irgendwie wichtig. Also selbst die Omega-6-Pufas brauchen wir. Und es gibt halt da auch essentielle davon. Man soll halt darf nicht zu viel davon essen. Und wir essen mit unserer Ernährung tendenziell zu viel davon. Die Menge macht das Gift und das perfekte Verhältnis ist gut. Ja.
Okay. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Jein. Also es gibt einige Studien dazu, dass auch der Verzicht auf Frühstück nicht gut ist für die Stoffwechselgesundheit und dass, wenn man auf Frühstück verzichtet, dass das vor allem bei Frauen zu Veränderungen im Stoffwechsel führen kann und zu einer Erhöhung der Stresshormonlage und so weiter. Es gibt aber auch Menschen, die fahren super ohne Frühstück. Also das muss man halt auch so ein bisschen für sich selber rausfinden. Aber tendenziell ist Frühstück schon für viele wichtig. Wenn man Frühstück isst, erhöht das den Stoffwechsel über den ganzen restlichen Tag, vermindert die Menge an Cortisol auf eine positive Art und Weise über den ganzen restlichen Tag, vermindert die Stresslage für den Körper und ist deswegen halt da hilfreich. Aber hier muss man halt auch wieder gucken, wenn jemand halt super gut fährt mit intermittierendem Fasten und damit morgens kein Frühstück zu essen und ansonsten halt nicht gut sein Gewicht halten kann und so weiter, dann ist das halt auch wieder schwierig. Ja.
Okay. Das hatten wir auch schon so halb, aber ich nehme es mal trotzdem noch mit rein. Rohkost ist immer gesünder als gekochte Lebensmittel.
Auch das ist nicht richtig und kommt halt auch ganz, ganz stark darauf an, was man so für ein Typ ist. Und also zum Beispiel bei mir ist das ja so, ich vertrage halt die meisten nicht gekochten Gemüse überhaupt nicht wegen meiner Foodmap-Intoleranz. Und für mich ist halt tendenziell, desto besser ein Lebensmittel, also ein Gemüse durchgekocht ist, desto besser vertrage ich das, desto weniger macht es bei mir Entzündung im Darm, desto weniger versucht mein Körper das zu bekämpfen und da irgendwie gegen anzukommen. Deswegen komme ich damit viel, viel besser klar. Also das ist halt auch auf jeden Fall eine Aussage, die man generell auf keinen Fall treffen darf. In vielen Fällen enthält ungekochtes Gemüse mehr Nährstoffe. Allerdings muss man auch sagen, dass es halt auch wieder einige Gemüse gibt, wo der Körper dann auf die Nährstoffe gar nicht zugreifen kann, wenn es nicht gekocht ist, wo dann das Kochen halt dann doch auch wieder hilfreich ist oder eben das Fermentieren.
Okay. Müssen wir, weil du das im Eingang ja schon so ein bisschen hattest, aber vielleicht nochmal drauf eingehen, zu viel Salz macht krank.
Auch das ist nicht korrekt. Im Gegenteil, also es gibt eine schöne Studie, die gezeigt hat, dass der Verzicht auf Salz die Mortalität erhöht, also zum vermehrten verfrühten Versterben bei älteren Menschen führt. Das hat wahrscheinlich was mit ausreichender Hydratation zu tun und damit, dass Sodium, also Natriumchlorid, einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf ganz viele Körperfunktionen und für Zellfunktionen und so weiter. Das Problem ist, es gibt eine kleine Menge an Menschen, die die auf Salz mit einer Blutdruckerhöhung reagieren können. Das ist das Angiotensin-Gen oder auch AGT-M235T. Wenn ihr euch das aufschreiben wollt, spult zurück. diese Menschen, die diese Auffälligkeit haben, die reagiert tatsächlich auf eine Veränderung im Renin-Angiotensin-Aldosteron-System auf Salz und können mit einer Blutdruckerhöhung reagieren. Vorausgesetzt, und das ist jetzt auch wieder wichtig, wenn man schon Bluthochdruck hat. Alle anderen können so viel Salz essen, wie sie wollen. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf ihren Blutdruck. Im Gegenteil, es kann sich halt auf ganz viele Sachen positiv auswirken. Und deswegen muss man da halt total aufpassen. Also bei mir ist zum Beispiel halt, ich neige ja zu viel zu niedrigem Blutdruck, was dann einfach mein Befinden massiv beeinträchtigen kann. Also meine massiven Kopfschmerzen, die ich halt manchmal habe, das hat auch was mit einem Blutdruckabfall zu tun. Also das ist irgendein Entgiftungsproblem, was dann aufgrund der Stoffe, die da im Körper verbleiben, zu einem Blutdruckabfall führt. Ich merke das daran, dass ich dann immer nichts hören kann. Also ich werde dann halt zwischendurch auf einem Ohr taub, weil das Ohr nicht mehr ausreichend durchblutet ist, das Innenohr. Und also total unangenehm. Und ich habe dann halt manchmal so einen Blutdruck von 70 zu 30. Also fühlt sich einfach nicht geil an. Da hat man das Gefühl, man wird im Stehen ohnmächtig. Und deswegen ist das, also ich brauche wahnsinnig viel Salz. Also ich salz alles nach. Ich mag total gerne salzigen Geschmack. Ich habe immer das Bedürfnis nach ganz viel Salz. Ich mag auch so salzige Getränke, sowas wie Ayran und so. Und mein Körper braucht das einfach, um diesen niedrigen Blutdruck auszugleichen. Und ich habe halt auch, und das ist halt, muss man wieder das Ganze betrachten, ich habe eine Zept-Mutation, das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die wahrscheinlich niemals Atherosklerose bekommen. Das ist schön, das ist halt eine sehr gute Mutation, die zu einem hohen HDL und niedrigem LDL-Spiegel führen und zu viel, viel niedrigerem Atherosklerose-Risiko, die aber meistens eben auch einen sehr niedrigen Blutdruck haben und die dann zum Beispiel von einer hohen Salzgabe profitieren können. Ich hatte schon immer Vermutung, dass wir es in der Familie haben, weil meine Mutter und meine Schwester und meine Oma und so, die haben das auch alle mit dem Salz und mit dem Blutdruck und hatten halt auch immer sehr hohe HDL-Spiegel. Und jetzt habe ich seit in meinem Genprofil gesehen, dass das tatsächlich so ist. Also, dass lustig. Ich das habe und dementsprechend die anderen wahrscheinlich auch alle.
Ja, okay. Ja, nice. Gut zu wissen. Dazu haben wir eine ganze Podcast-Folge, aber vielleicht nochmal in kurz. So, rotes Fleisch ist ungesund.
Ja, auch da. Also das Problem ist, die Studien, die damit gemacht wurden, hier wurden halt Menschen untersucht, die sehr viel stark verarbeitetes rotes Fleisch essen. Zum einen aus sehr, sehr billiger Produktion. Zum anderen, dann Massentierhaltung, Tiere, die zu dem Zeitpunkt auch noch Antibiotika bekommen haben, das ist inzwischen ja auch fast überall weltweit verboten, aber die halt massiv giftstoffbelastet waren, die halt ein ganz schlechtes Fettprofil hatten, das alles. Und dann ist das halt auch dann oft, also Burger, dann geht es oft um Burger, die einen ganz, ganz hohen Fettanteil haben, hier dann halt sehr viel gesättigte Fette und vor allen Dingen aber halt auch einen wahnsinnig hohen Omega-6-Fettsäurenanteil. Dann wird Burger fast immer zusammen mit Pommes konsumiert, welches aus der Fritteuse kommt, welches wiederum massiv Transfette enthalten kann und das wahrscheinlich auch tut, wenn das halt aus dem Junkfood-Laden konsumiert wurde. Und dann trinkt man halt meistens dazu noch so ein Liter Fanta Cola Sprite, irgendwie sowas. Und dann raucht man dazu meistens noch eine Zigarette oder vielleicht halt auch ein Bier. Das muss man halt auch sagen, zum Beispiel also wo das in dem Film The Game Changer wurde da halt drauf angegangen, da wurden da so Feuerwehrleute untersucht und dann wurde halt, die wurden halt umgestellt und also das kriegt man, wenn man gut aufpasst, dann kriegt man halt schon mit, dass die sich vorher genauso ernährt haben. Ne? Und wenn man die dann auf eine vegane, pflanzenbasierte Kost umstellt, dann geht's denen natürlich viel, 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 viel besser. Und wenn man halt so isst, dann erhöht das definitiv das Risiko für Darmkrebs und alles weitere. Es gibt sogar eine Studie, wo man geguckt hat, also den Konsum von gutem Steak berechnet hat und also beziehungsweise abgefragt hat. Und da hat man festgestellt, dass Menschen mit einem hohen Steak-Konsum, also so ging es halt wirklich um ganz hochwertiges Fleisch, dass die deutlich seltener Demenzen haben, deutlich seltener atherosklerotische Ereignisse haben und deutlich seltener Krebserkrankungen haben. Also es gibt Studien, die das absolute Gegenteil beweisen. Auf diese Studie mit dem rotes Fett macht Krebs, rotes Fleisch macht Krebs, hat sich damals die gesamte, der gesamte Journalismus gestürzt. Das wurde von Bloggern auf riesige Zeitschriften auf alles abgeschrieben. Und das ist halt dann sowas, sowas ist ganz schwer auszumerzen. Also das ist halt wie, fällt dir irgend so ein Skandal ein, der irgendwie nicht wahr war? Es gibt doch immer ab und zu bei Politikern und so sowas, was dann auch Jahrzehnte später dann immer noch mal wieder jemand auspackt und sagt, ja, aber damals hatte der doch, wo dann alle die Augen drehen und sagen, nein, hatte er nicht.
Ja, so, nee, also jetzt zum Beispiel fällt mir da auch nicht ein, aber es ergibt sich schon einfach, also in der Medizin gibt es das ja andauernd wie Butter. Butter war ja auch so verrufen und jetzt ist wieder klar, ist es nicht und so.
Die Butter kann gar nichts dafür, genau.
Ja. Okay, perfekt. Wo war ich? Ich bin auch mit Übergewicht gesund.
Ja, could be true. Also wenn sich das Übergewicht, also das Frage, die Frage ist halt, wo klebt es und wie viel ist das Übergewicht? Also weil Übergewicht ist ja, man kann ja minimal übergewichtig sein und einfach mit dem BMI oberhalb von 25 liegen, vielleicht bei 26 und hat dann, sag mal, du bist eine Frau und du hast einfach sehr große Brüste, die einfach auch zu einem Großteil aus Fett bestehen und du hast einfach einen großen, hübschen, voluminösen Hintern und kräftige Oberschenkel und ansonsten machst du sehr viel Sport, treibst Kraftsport, gehst laufen, keine Ahnung und ernährst dich eigentlich auch gesund und dann kann es sein, du bist total gesund. Du bist damit dann aber in der absoluten Minderheit von denen, die übergewichtig sind. Und alles, was über Adipositas Grad 2 hinausgeht, ist nie gesund. Und es ist halt auch, ne, wenn man nur noch nicht ein Herz-Kreislauf-Ding hatte oder irgendwas oder so, heißt das ja nicht, man ist gesund. Also es ist halt auch immer, wie definieren wir gesund? Mhm. Also es geht ja inzwischen auch viel einfach um Prävention.
Yes. Man sollte auf den Säure-Basen-Haushalt achten.
Da möchte ich nicht drüber sprechen.
Okay. Das manchmal sagt ja nichts sagen am meisten. Man kann alle Nährstoffe mit der Ernährung zuführen.
Ganz, ganz schwer. Also kann man, aber es kommt halt auch darauf an, also kann das jemand wie Tobi oder wie Justus? Wahrscheinlich ja. Also weil die halt einfach ein viel, viel höheres Kalorienkontingent haben, auf das sie zurückgreifen können. Kann ich das? Also selbst wenn ich jetzt gar nichts hätte, ziemlich sicher nicht, weil ich halt einfach von Grund aus so einen super niedrigen Grundbedarf habe. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber weil du so klein bist und so viel brauchst du ja auch wieder auch weniger Nährstoffe. Tatsächlich ist das aber, also es ist nicht linear. Also ein viel größerer Mensch verbraucht deutlich mehr Kalorien, verbraucht aber nicht im gleichen Verhältnis mehr Nährstoffe wie ein kleinerer Mensch. Und deswegen ist es tendenziell so, desto kleiner man ist und desto niedriger der Grundumsatz, desto schwieriger ist es, über die reine Ernährung seine ganzen Nährstoffe aufzufüllen. Und wenn man dann halt noch so wie ich einen ganzen Haufen nervige Snips am Hacken hat, die dazu führen, dass man ganz viele verschiedene Stoffe vermehrt braucht, dann wird es einfach total schwierig, das zu tun. Und dann ist halt eben, wie gesagt, unsere Böden sind weitestgehend ausgelutscht für bestimmte Stoffe. Die Nahrungsmittelindustrie, also wenn man halt einfach Fertigprodukte kauft, macht es uns halt auch schwer. Es ist einfach schwer. Es geht schon. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt halt so Leute anguckt, wie heißt die, Metabolic Med Student oder so. Also es gibt halt so ein paar Accounts, die da ganz doll drauf achten und die essen aber dann so Sachen wie Knochenmark
ohne Ende und irgendwie und Leber ganz viel.
Eigelb, massenhaft, genau. Leber, genau, weil das sind einfach die nährstoffdichtesten Nahrungsmittel und so essen. Also die meisten, wenn sie danach fragen, glauben ja, das wäre so eine Ernährung mit irgendwie Salat und weiß ich nicht und so. Und damit ist es halt definitiv nicht möglich. Die nährstoffreichsten Lebensmittel sind sowas wie Knochenmark, Leber und Eigelb ist auch super nährstoffreich. Also das sind super nährstoffreiche Lebensmittel und damit kann man das dann auch schaffen. Aber es ist wirklich ein Aufwand. Also wenn man halt solchen Leuten folgt und guckt, wie die essen, das ist ein Lifestyle. Also da muss man halt wahnsinnig viel Energie reinstecken. Finde ich toll, fehlt mir die Energie und Kraft zu und ich mag keine Leber.
Ja, okay. Rotwein ist gut fürs Herz.
Nein. In unendlich vielen Studien widerlegt ist er nicht.
Okay. In der Schwangerschaft Gewicht heben macht Fehlgeburten.
Nein. Auch hier ganz viel Untersuchung ist schlicht und ergreifend falsch.
Ist doch sogar gut, Muskeln zu
ist
haben.
Ist gut, ja.
Für
ist
die,
total gut.
Genau.
Ja. Ja.
Super gut. Eiweißshakes sind notwendig für den Muskelaufbau.
Auch nicht richtig. Man kann auch seinen Eiweißbedarf aus Nahrung decken, wenn man ein ausreichendes Kalorienportfolio hat. Wäre das, ich weiß nicht, wie man es, also wenn man halt einfach ein Mensch ist, der ausreichend viel Kalorien verbraucht oder halt das durch andere Sachen irgendwie dahin kommt, dann kann man das auch über Nahrung in entsprechender Menge zu sich nehmen. Du nimmst sehr viel Protein durch Nahrung zu dir, oder?
Ja, fast
oder
ausschließlich. Nee, gar nicht.
Ja, genau. Ja. Ich bin einfach viel faul, muss ich halt ganz ehrlich gestehen. Also ich habe oft mittags keine Lust und bin dann irgendwas total drin. Ich bin dann super im Flow und da habe ich keine Lust zu kochen und mir irgendwas zu machen. Dann mache ich mir einfach einen Shake. Ist das gut? Nö, nicht unbedingt. Funktioniert für mich aber halt gut.
Mhm. Nur die Dicken sind auch zu fett.
Nee, auch das ist falsch. Also es gibt die Toffees, die von außen dünn aussehen und innen fett sind. Und die sind oft fetter als die Dicken. Also zumindest, was das ungesunde Fett angeht. Das Fett um die Organe rum und so weiter. Mhm.
Hier im Sinne von Oma sagt immer 60 mal kauen. Kauen von Nahrungsmitteln erhöht deren Wirksamkeit. Nee, hier steht Kauen von Nahrungsergänzungsmitteln erhöht deren Wirksamkeit. Das
also für Nahrungsergänzungsmittel ist das auch ist totaler Quatsch und die schmecken vielfach auch einfach widerlich und manche davon reizen auch den Mundraum, also ist nicht empfehlenswert. Nahrung, also Sachen viel kauen, das hängt total davon ab, wie gut die Magensäure ist, wie gut die Verdauungsenzyme sind, die die Bauchspeicheldrüse ausschüttet. Tatsächlich ist dies mit diesem, man muss so viel kauen und das ist total gut und gesund und so, das war eine Nazi-Propaganda.
Oh.
Weil man halt damit versucht hat, das Vollkornmehl unter die Leute zu bringen, weil es gab nicht ausreichend Getreide und deswegen hat man dann halt das ganze Getreide versucht zu verkaufen und also oder den Leuten schmackhaft zu machen und da gab es eine riesen Propaganda. Also wer es nicht glaubt, gerne einfach mal googeln. Das findet man relativ easy. Also es war eine ganze Maschinerie in der Propaganda im Nationalsozialismus, die sich darauf konzentriert hat, Kauen und Vollkorn als besonders gesund darzustellen. Und deswegen haben die Deutschen so eine Vollkornmacke und halt auch mit dem Gekaue. Das ist aber nicht korrekt. Also das ist halt, es war nie besonders sinnvoll. Das war halt eine Methodik, um den Leuten das leichter zu verkaufen, dass wir nicht mehr ausreichend Getreide hatten.
Okay. Wow. Erst muss es schlimmer werden, dann wird es besser.
Manchmal, vor allen Dingen, wenn es um Entgiftungsgeschichten geht, aber auch da, also gut gemacht, kann man halt meiner Meinung nach das eigentlich immer abfangen und tendenziell in meiner Welt ist es immer zu viel. Der brutale Zugang zu Sachen bin ich inzwischen überhaupt kein Freund mehr von. Es kann so sein, aber es ist halt, also aus meiner Sicht, mit einer guten Therapie und einem guten, achtsamen Therapeuten, egal worum es geht, ob es um psychische Geschichten geht oder um körperliche Geschichten, ist Quatsch. Und ich glaube, das ist viel dieses, es muss hart sein. Wir haben so diese Idee, so es muss hart sein. Das ist genauso wie auch mit dem Abnehmen. Also eine der Sachen, warum viele halt so eine Abneigung gegen GLP-1-Agonisten haben, ist, dann ist es ja nicht mehr super hart. Und es muss super hart sein, sonst ist es nicht richtig. Und ja, das ist, glaube ich, so diese Hustle-Culture und halt viele irgendwie so Einstellungen, die wir zu solchen Sachen haben. Und ja, also ich glaube viel, wenn es halt erstmal total schlecht wird, dann läuft irgendwas eigentlich in der Therapie falsch und dann wird sich das halt irgendwie schön geredet. Also weil vor allem, wenn die Entgiftungssysteme überfordert sind und so, dann geht es einem halt oft erstmal schlecht. Das kann trotzdem irgendwie ein gutes Zeichen sein, aber also ich als Therapeut würde dann halt versuchen, alles zu tun, um denjenigen zu helfen, dass es halt nicht mehr so unangenehm ist.
Mhm.
Und es ist halt kein, du musst da jetzt durch.
Okay, ja. Alle, wir haben nur noch drei. Alle Kalorien sind gleich.
Jein, also wenn es um Kalorien geht, ja. Ansonsten halt nährstoffmäßig absolut nicht. Also wenn ich halt eine Tüte Gummibärchen esse, also wenn ich in dem zwei esse, dann habe ich mir jetzt ein paar Vitamine drin, aber es sind halt künstlich zugeführte. Und ansonsten habe ich dann, ist der Vitamin-Output ist null. Und wenn ich halt die gleiche Menge, keine Ahnung, Leber esse oder so, habe ich halt meinen Nährstoffgehalt für die ganze Woche gedeckt. Also das ist halt einfach das Entscheidende.
Okay. Crash-Diäten führen nie zu langfristigem Gewichtsverlust.
Also das, glaube ich, ist auch falsch. Also man kann halt auch über eine Crash-Diät dann langfristig da bleiben. Also am Ende muss man ja sagen, das, was ich gemacht habe, war auch eine Crash-Diät. Ne? Ich habe ja über 30 Kilo in 3 Monaten verloren. Das ist eine Crash-Diät und ich habe das nie wieder zugenommen. Es hängt halt davon ab, ob man eben diese ganzen Sachen beachtet. Also Crash-Diäten haben halt meistens die gleichen Probleme, die wir halt auch in der letzten Ozempic-Folge besprochen haben. Eine total unzureichende Nährstoffzufuhr, eine unzureichende Proteinzufuhr, eine Verarmung des gesamten Systems an all diesen ganzen Geschichten und ein Nichterlernen von nachhaltigen Verhaltensweisen nach der Crash-Diät. Wenn all diese Sachen beachtet werden, also wenn man halt mit jemandem zusammenarbeitet und so, hatten wir auch schon ein paar Mal, es gab ja diesen Fall von diesem Schotten, der irgendwie 254 Tage gar nichts gegessen hat und der auch sein Gewicht danach bis auf 7 Kilo für den Rest seines Lebens behalten hat, der würde von Ärzten begleitet und die ganze Zeit intravenös mit Nährstoffen versorgt während dieses ganzen Zeitraums und es wurde ihm halt auch schon währenddessen für hinterher was beigebracht und er wurde hinterher weiterhin sehr super engmaschig medizinisch betreut und geguckt, dass er halt ein sinnvolles Ernährungsverhalten erlernt und dann kann das sehr wohl sehr gut funktionieren.
Okay, sehr gut. So, und die letzte. Gesund und ungesund ist für alle Menschen gleich.
Ja, das ist halt, glaube ich, ist aus allem, was ich vorher gesagt habe, schon sehr klar geworden. Das ist hochgradig individuell.
Ja. Ja.
Und in kleinen Mengen können ja bestimmte, auch starke Giftstoffe sogar erstmal einen hormetischen Gesundheitsfaktor haben. Und wie stark das bei wem das wie ist, das ist halt auch wieder super individuell. Also,
glaubst du eigentlich an gesunde und ungesunde, also teilst du Nahrungsmittel, Lebensmittel in gesund und ungesund ein? Oder gut und schlecht, so? Gute und schlechte.
Habe ich früher ganz doll gemacht, mache ich inzwischen gar nicht mehr. So, ich muss sagen, da hat halt Justus auch einen ganz dollen Anteil drin gehabt, weil der das ja gar nicht tut und da halt total unfundamentalistisch ist. Und das, also ich habe es vorher schon nicht mehr so stark gemacht wie jetzt in meiner Jugend und so, aber inzwischen mache ich es halt gar nicht mehr. Und wenn man halt mal, weiß ich nicht, eine halbe Hand Gummibärchen isst oder so und ansonsten halt alles richtig macht, ist das halt auch total unproblematisch. Ich teile für mich die in gut und schlecht ein. Für mich ist halt schlecht alles, was ich halt einfach nicht vertrage.
Ja,
und ich
okay, ja klar. Ja, klar, genau.
Aber ansonsten nicht.
Ja. Nee. Okay. Yes, damit haben wir 28 Myths gebastelt und sind durch. Sehr gut, danke euch für die Einsendung.
Wobei, ich würde da noch mal einen kurzen Nachtrag zu geben zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich also für mich gehört fast alles stark industriell verarbeitete, also so diese ganzen Fertig Gerichte und Fertigbackwaren und so, das fällt bei mir durch schon in die Kategorie eher schlecht. Also da gibt es halt auch ein paar ganz okayische, aber die meisten sind halt nicht dolle und enthalten einfach ganz viele Sachen, die keine Nahrungsmittel sind. Also wo was untergebracht wurde, was man eigentlich nicht essen sollte. Und also wenn ich von Nahrungsmittel rede und gut und schlecht, meine ich Nahrungsmittel. Also Dinge, die auch Oma als Nahrungsmittel erkannt hatte und die nicht sich irgendein Chemiker in seinem Labor zurechtgetüftelt hat.
Okay, sehr gut.
Gut, ihr Lieben. Wir hoffen, diese schnelle Mythbusting-Folge hat euch gefallen und war Spaß für euch. Und wir freuen uns sehr, euch dann nächste Woche zu hören. Und wenn es für euch super war, schenkt uns doch 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Wir würden uns sehr freuen. Damit helft ihr uns super weiter. Und euch eine wunderschöne Woche.
Bis ganz bald. Ciao, ciao.
Das war der Phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages.
Hey, wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
Wenn Helios vom Himmel fällt und wie nach dem Mond verschlingt, wenn all die Sterne sonst erspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, lichterloh, im Dunkeln lächst das Ungeheuer, der Tod, das Nichts, das Nirgendwo, erhebe dich, erring den Sieg, tot geglaubt und aus der Asche, spreiz deine Schwingen und flieg. Das Licht tanzt auf den Wellen durch die Gischt. Ein Feuersturm, der Untergang, die Asche und ein Neuanfang. Schwingst dich hinauf zum Firmament, du stürzt hinab, der Himmel brennt. Bitter süß, ein Komet, ein Phönix, der aufs Neue. Aufs Neue aufersteht.
Die Titelmusik bzw. Abspannmusik hat dir gefallen? Dies sind Beauty and the Bard. Guck doch mal auf ihrer Homepage vorbei.